Es ist eine Freude, wenn wir als Familie der Kinder Gottes beieinander sind. Amen. Wir haben Gemeinschaft untereinander und Gemeinschaft mit dem Himmel. Halleluja. Und darum kommt es jetzt nicht auf die Fülle an, obwohl das wünschen wir, dass die leeren Plätze sich füllen. Aber wo zwei oder drei versammelt sind, in seinem Namen ist er da. Amen. Und weil er da ist, hat er auch eine Botschaft an uns. Aber ich freue mich auch, dass wir einander begegnen und dass wir uns rückerinnern. Paul, dein Dienst, euer Dienst in der Mission. Ich freue mich, dass Schwester Annelie aus Finnland hier ist. Du hast eine Mission gemacht über die finnische Botschaft nach Ostberlin und geholfen hat Bruno. Und Kanada ist auch vertreten. Herzlich willkommen. Es ist einfach schön. Wir merken, hinter jedem Einzelnen steckt auch eine Biografie, eine Lebensgeschichte. Und als ich diese Predigt vorbereitete, da habe ich zu meiner Frau gesagt, weißt du, ich predige auch für mich. Ihr werdet es dann merken. Ich habe mich nochmal rückversichert. Ich wollte eigentlich über einen Jesaja-Text predigen und habe mich da ziemlich gut vorbereitet. Aber ich hatte auch noch etwas anderes auf den Herzen. Und Slavischa sagte, nimm mal das andere. Und nun bringe ich euch das. Etwas Bekanntes. Und zwar aus Lukas 15. Da erzählt Jesus ein Gleichnis. Und er beginnt ab Vers 11, Lukas 15. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Dieses Gleichnis ist überschrieben in vielen Bibeln, der verlorene Sohn. Ja, das stimmt. Über den habe ich auch gepredigt. Das ist aber der erste Teil des Gleichnisses. Aber das Gleichnis hat zwei Teile, weil es zwei Söhne gibt. Und das ist eigentlich das im ersten Teil, was wir schon oft in Evangelisation, und ich habe darüber gepredigt mehrere Male aus verschiedenen Gesichtspunkten, der jüngste Sohn führte ein sündiges Leben. Aber der jüngste Sohn kam zur Einsicht. Es heißt im Text, er ging in sich. Und der jüngste Sohn hatte ein Vorhaben. Er sagt, ich will mich aufmachen. Bei manchen bleibt es beim Vorhaben. Aber beim jüngsten Sohn kam es zur Tat. Er machte sich auf. Er tat es. Und dann kommt der Abschluss. Er bekennt, Vater, ich habe gesündigt. Und damit hört eigentlich der erste Teil dieses Gleichnisses auf. Aber ich will mit euch heute den zweiten Teil betrachten, den anderen Sohn. Der jüngste Sohn führte ein sündiges Leben. Aber der älteste Sohn hat ein sündiges Wesen. der älteste Sohn hat ein sündiges Wesen. Wenn mich jetzt jemand anstößt, was kommt da raus? Milch? Kakao? Tee? Ihr Inder trinkt Tee, ne? Was kommt raus? Es kommt das raus, was drin ist. Und darum geht es in meiner Predigt heute. Und darum predige ich nicht nur für euch, sondern auch für mich. Der älteste Sohn hat ein sündiges Wesen. Da heißt es in Vers 25, aber der älteste Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Haus kam, hörte er Gesänge. Und er rief zu sich der Knechte einen und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat ein gemästetes Kalb geschlachtet, das ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig. Wow. Da wurde er zornig. Dieser älteste Sohn war ja beim Vater, hatte Tischgemeinschaft mit dem Vater, ging mit dem Vater am Sabbat in die Synagoge. Dieser älteste Sohn führte doch nach außen hin ein ganz ordentliches Leben. Nach außen hin schien doch alles glatt. Da geht man zum Gottesdienst, da nimmt man am Abendmahl teil, da hat man Gemeinschaft mit allen Geschwistern, Freunden. Und plötzlich, was kommt raus? Wie aus der Pistole geschossen, da wurde er zornig. Weißt du, wenn jemand zornig wird, ist das nicht so ein stilles Lämmlein mit einem blassen Gesicht? Da wurde er zornig. Wenn wir jetzt den Kontext ein wenig anschauen und ein wenig exegetisch, also auslegungsmäßig arbeiten, da finden wir das in den Gemeinden wieder. Wow. Geschwister, der Apostel Paulus schreibt zum Beispiel an die Galater. Und da redet er von den Werken des Fleisches. Galater 5, 20. Die Werke aber des Fleisches. Und da wird auf einmal Zorn genannt. Also, nicht der Heilige Geist ist in dem Moment in Aktion, sondern was drin ist, plötzlich kommt es raus. Zorn. Es braucht manchmal gar nicht so viel. Schon bei den kleinen Kindern, denen hat man nie gelehrt, aber die können manchmal einen ganz schönen Wutanfall bekommen. Weil es nicht geht nach ihren Willen. Und dann stampft man vielleicht, aber das will ich. Und die Mutter sagt, ist noch nicht dran. Es kommt plötzlich. Und da verstehen wir, wenn es heißt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten. Satan benutzt Augenblicke, in unserem Leben Konstellationen und auf einmal, wow, da blubbert's. Und wir sind vielleicht erschrocken, wenn uns gerade jemand die Vorfahrt nimmt. Ach, der die dumme Gans. was da plötzlich rauskommt. Ich wünsche uns ein heiliges Erschrecken über uns selbst, wenn wir mal so reagieren. Lasst mich ein zweites nennen. Da redet der älteste Sohn mit dem Vater, Vers 29. Er aber antwortete zum Vater: Siehe, so viele Jahre habe ich dir gedient und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie ein Böcklein gegeben. Der redet ziemlich vorwurfsvoll mit seinem Vater. Man kann fast sagen, er klagt den Vater an. Ich habe dir doch gedient. Ich habe doch deine Befehle ausgeführt. Ich wusste doch, wie es feldbestellt wird. Er kam ja gerade von der Arbeit. Ich war doch fleißig. Was willst du noch mehr? Lieber Gott, ich habe doch das getan und jenes getan. Und warum hast du mir nicht? Vorwurfsvoll, anklagend. Weißt du, kennst du das, eine Situation, wo du plötzlich fühlst, ich bin benachteiligt. Ich bin benachteiligt. Der andere, der wird bevorzugt behandelt. Und ich? Du hast mir nichts ein Böcklein gegeben. Er klagt an. Und er begründet als drittes seine Anklage und sagt, ich habe dir doch gedient. Ich habe doch dein Gebot gehalten. Er steht so selbstgerecht da. Ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe mich doch bemüht. Selbstgerechtigkeit. Wer kennt das nicht? Selbstgerecht steht der Fromme im Tempel. Ich habe gefastet, ich habe den Zehnten gegeben, ich habe gemacht. Also, der Himmel mit einem Platz ist mir doch sicher. So selbstgerecht. Und doch gibt es einen, der uns nur gerecht machen kann. Einen, den der Vater gesandt hat, der wurde für unsere Selbstgerechtigkeit willen ans Kreuz gegeben, damit er aus Ungerechte gerecht macht. Und zwar eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Halleluja. Eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Lass die anderen Urteile fällen. Christi Blut ist hier und seine Gerechtigkeit ist hier. Und damit sind die Anklagen nicht mehr gültig. Und darum sagt Paulus, wer will verdammen? Christus ist hier, der gerecht macht. Nicht unsere Leistung. Das war ja die Haltung der Pharisäer. Ich leiste und lieber Gott, gib mir schnell eine Gegenleistung. Aber das klappt nicht. Nach biblischen Prinzipien nicht. Nicht unser Werk ist letztlich entscheidend, sondern sein Werk. was er getan hat, Christus für uns. Und wenn wir das begreifen, was er getan hat, dann tun wir auch etwas. Taten der Liebe, Taten in der Mission. Nicht um unsere Gerechtigkeit willen, sondern aufgrund der Liebe, mit der er uns geliebt hat. Da dienen wir und dienen mit Freuden. Aber ich sehe ein weiteres. Er war zornig. Er war vorwurfsvoll anklagend. Er war selbstgerecht. Und das vierte, er war neidisch. Er war neidisch. Und weißt du, im Buch der Sprüche, da steht in Sprüche 14, Vers 30, Neid ist wie Eiter in den Gebeinen. Merkt ihr, nach außen hat es bei dem Sohn glänzend gestimmt. Man könnte fast sagen, ein frommes Vorbild, gedient, die Gebote gehalten, sich nicht gegen den Vater widersetzt, sich nicht aufgelehnt, ging doch alles glatt, fleißig. Und jetzt neidisch. Neid ist wie Eiter. Und wenn ein Eiterherd im Körper ist, fühlst du dich nicht gesund. Und hier merken wir, es kann ganz schnell gehen und das fängt bei ganz kleinen Dingen an. Als ich mit meinem Studium als Elektromaschinenbauer fertig war, war ich ja im Bergbau. Ich war 7 Jahre fast und habe die Erde von unten angeschaut, bei 1000 Meter Tiefe und noch etwas mehr. Und irgendwie in meiner Position war es plötzlich so, dass andere Studienkollegen, ich war als technische Überwachung für Hochspannungsgeräte unter Tage zuständig, dass Studienkollegen mit mir im gleichen Betrieb plötzlich eine höhere Gehaltsklasse hatten. Wieso denn das? Es sind ja dieselben Trafo-Räume. Es ist dieselbe Hitze. Es ist dieselbe Arbeit. Warum denn? Und der war nicht mal so gut im Semester. Weißt du, das hat so seine Wege. Und als ich gerade mich so, du kannst dich ganz schön hineinsteigern, der hat, und schon wieder fährt er in Urlaub. Und das, der sollte lieber was in die Mission geben, als nur an sich denken und seine Reisen. Weißt du, es kommt ganz plötzlich. Und als ich so mich hineingesteigert hatte, ich musste da unten eine Aufgabe lösen, da kam der oberste Chef. Und er und mein Vater sind zusammen als Kinder aufgewachsen. Und er sagte, hey, wie schaut's denn aus? Weißt du, da kam mein Groll raus. Ich sage, wie es ausschaut, bei mir nicht gut. Ja, warum? Ich sage, ich wurde nicht sofort in eine andere Gehaltsklasse versetzt. Aber ich hatte plötzlich andere Befugnisse mit einer größeren Freiheit in der Selbstentscheidung. Ich kam dann auch mal dahin. Aber weißt du, das ist so menschlich. Dem geht's gut. Der marschiert noch. Und ich, Eiter. Und darum schreibt Paulus, und er findet das in der Gemeinde, Und auch Petrus findet das. Der Petrus hat das ja auch erlebt. Er schreibt im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 1, so legt nun ab, also er schreibt das an die Gemeindemitglieder, so legt nun ab Heuchelei, Neid. Schreibt er aus eigener Erfahrung? Als Jesus den Petrus begegnete nach seiner Auferstehung, da begegnet Jesus den Petrus am See, und zwar am Kohlenfeuer. Das Kohlenfeuer spielte bei Petrus eine Rolle. Es war kalt, Jesus war gefangen genommen, er wollte sich am Feuer etwas wärmen, und da geschah es, ich kenne ihn nicht. Dreimal verleugnet. Und nun sitzt er wieder am Kohlenfeuer. Und Jesus ist da. Und dann fragt ihn Jesus auch dreimal, hast du mich lieb? Und weißt du, was gerade da in der Wiederherstellung des Petrus geschah? Er hat nicht gesagt, Jesus, Halleluja, du ordnest mich wieder ein, wunderbar. Er dreht sich um und sieht einen Jünger, den Jesus lieb hatte, und sagt, Herr, was will denn der da? Was will denn der? Kannst du dir die Dummheit vorstellen? Eben zurechtgebracht, eben eingegliedert. Was will denn der da? Und darum hat Petrus seine eigenen Erfahrungen machen müssen. Wir haben also bis jetzt vier Kriterien gesehen. Zornig, vorwurfsvoll anklagend, selbstgerecht, neidisch. Und ich möchte ein fünftes nennen. Dieser, dein Sohn, ist gekommen, der sein Gut mit Huren verschlungen hat. Dieser Sohn war verbittert. Das Verhältnis zum Bruder ist so gestört. Er sagt nicht, mein Bruder ist gekommen, dein Sohn, der deine Habe, der dein Geld, der die Erbschaft vergeudet hat. Da entsteht für mich die Frage, woher wusste der älteste Sohn über den Lebensstil seines Bruders? Woher wusste der das? Er war ja in die Ferne gezogen. Aber wisst ihr, der Buschfunk, der geht ganz schnell. Hast du gehört? Ich war da auf der Durchreise, da habe ich deinen Bruder getroffen. Na, das ist ja ein Kerl. Er wusste also Bescheid, der ältere Sohn, wie er das Geld vergeudet hat. Und er ist verbittert. Er trägt es dem Vater sehr deutlich vor. Gestörte Verhältnisse durch Bitterkeit. Ich habe in einer Seelsorge, es war in der Schweiz, in Emmetten, eine Gemeinderüste gehabt unter dem Thema, Herr, nimm mir, was mich quält, und gib mir, was mir fehlt. Ich hatte in dieser Rüste sehr viele seelsorgerliche Gespräche. Und unter anderem ging es auch darum, dass man Dinge aufgespeichert hatte, die Jahrzehnte zurücklagen. Und man war darüber bitter geworden, weil die Enttäuschung so groß war. Bitterkeit. Ich denke an eine Schwester, die dann auspackte, was lange Jahre zurück war. Und ich habe sie reden lassen. In der Seelsorge muss man nicht als Seelsorger zuerst reden, sondern da muss man zuhören. Und dann konnte ich mit dieser Schwester, die Jahrzehnte Christ war, beten und habe auch im Namen Jesu diesen Mächten geboten. Als wir vom Gebet aufstanden, und sie war nicht so gefühlsvoll, aber Tränen standen ihr in den Augen und sie legte ihre Hand auf meine Schulter und sagte, weißt du, wie mir war? Während deines Betens war, als wenn so eine große Mohrrübe aus meinem Inneren gezogen wurde. Und jetzt bin ich frei. Ich bin frei. Bitterkeit blockiert. Und auch da schreibt Paulus an die Epheser, Kapitel 4, Vers 31. Alle Bitterkeit sei ferne von euch. Das ist ein Eheseminar wert mit dieser Bibelstelle. Alle eure Bitterkeit sei ferne von euch. Manche Ehe hätte geheilt werden können, wenn sie nicht an der falschen Stelle gewesen wären. Als ich dann Theologie studiert habe, 8 Semester, hatten wir, ich kam ja aus der Praxis, nebst Griechisch auch Hebräisch. Und ein Mann, der an der Praxis war, da musst du sehr gut bei Hebräisch in Grammatik sein. Aber meine deutsche Grammatik, ich habe Elektromaschinenbau studiert, was wusste ich denn noch von Imperativ, Genitiv, Aktiv? Aber gut, man hat dann doch Möglichkeiten gehabt, dass ich nur Grundbegriffe in Hebräisch hatte. Griechisch hat man mir nicht erspart, aber ich habe dafür Psychologie belegt. Und ich bin heute dankbar. Weil ich eins weiß, ein Psychologe kann einen Weg aufweisen, aber er kann das Problem höchstfall verdrängen, aber nicht bewältigen. Aber Jesus bewältigt das Problem. Halleluja! Das ist der Unterschied. Und das zeigt auch Jesus hier auf. Es heißt hier im Text, er wollte nicht hineingehen, Vers 28. Und weißt du, was geschieht? Der Vers ist noch nicht zu Ende. Er wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater zu ihm heraus. Das ist die gute Botschaft. Da ging sein Vater zu ihm heraus. Der Vater unterbricht die Distanz. Christus hat sich vom Vater aufgemacht. Er kam zu uns. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das ist die gute Botschaft. Der Vater will, dass jeder am Fest teilnimmt. Halleluja. Ganz gleich, wie das sündige Wesen ist, ganz gleich, was da herauskommt. Der Vater ladet ein. Komm, das ist unser Gott. Und unser Gott handelt in Christus. Und der Vater tut etwas. Er sprach, Vers 31, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und jetzt kommt das. Und alles, was mein ist, ist dein. Alles, was mein ist, ist dein. Der Vater weitet den Blick, nicht für einen Moment des Festes, sondern der Vater weitet den Blick für das, was alles zum Vater gehört. Und das ist die Wertschätzung. Er sagt nicht, naja, wenn du nicht willst, dann lassen wir es. Es ist halt deine Entscheidung. Ich bin extra hergekommen, ich habe dich extra eingeladen, aber wenn du nicht willst, dann okay. Nein, der Vater weitet den Blick und sagt, schau mal, all der Besitz ist dein. Was bedeutet das für uns? Der Vater möchte, dass wir nicht nur punktuell eine Festtagsfröhlichkeit haben, punktuell einen frohen Gottesdienst erleben. Der Vater will Gemeinschaft, aber in einer neuen Situation. Der Vater drückt seinen Sohn eine Wertschätzung aus. Der Sohn handelt geringfügig zum Vater. Du hast mir nicht. Aber der Vater, du bist mir wert. All das ist dein. Welch eine Wertschätzung. Gott lässt niemand im Regen stehen. Amen. Gott lässt niemand draußen stehen. Auch wenn ein sündiges Wesen zum Ausdruck kommt. Sondern Gott will helfen, dass wir in seiner Liebe, in seiner Gemeinschaft nach Leib, Seele und Geist gesund werden. Er will auch die Verhältnisse der Zukunft uns öffnen. Denn alles, was auch in deiner Zukunft liegt, Jesus ist dabei. Jesus betet sogar und sagt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, alle Zeit bei mir sind. Halleluja. Und darum jubelt Paulus und sagt, mir ist ein herrlich Erbteil geworden. Die Mühe hier unten, die Schläge, die ich erduldet habe, den Hunger, das Gefängnis, was ich erduldet habe, hinfort ist mir ein Erbteil geworden. Leute, du hast schon geerbt, stell dir mal das vor. Du hast schon das Geschenk. Wenn dir jemand was schenkt, musst du dafür arbeiten. Annehmen, sich freuen, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Auch wenn in Indien Verfolgung und Not ist. Ein herrliches Erbteil wird ihnen. Und Gott lässt nicht umkommen, sondern er lässt uns hineinkommen ins große Reich Gottes. Das macht uns froh. Und so möchte ich, dass wir von dieser Predigt her hier und da erinnert werden, wow, was ist jetzt rausgekommen? Kein Gott segne dich, sondern aber wir dürfen bitten, Herr, komm. Und darum redet die Bibel, dass wir uns täglich erneuern. Du wäschst dir wahrscheinlich alle Sonntage nur einmal deinen Körper, oder? Wir waschen uns doch auch täglich, oder? Und so werden wir erneuert, täglich. Und ich wünsche uns viel Freude in der Gemeinschaft mit Jesus. Und gleich wie deine Lebenssituation ist, denke daran, die Liebe Gottes, des Vaters, lässt dich nicht im Regen stehen. Die Liebe Gottes des Vaters ladet ein zur Gemeinschaft. Die Liebe Gottes des Vaters hat für dich ein Erbteil bereitet. Freuen wir uns darauf und lassen uns immer wieder erneuern, in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Dass Sünde im Leben prägt, das kann ein Ende haben. Durch Christi Blut und Gerechtigkeit. Amen.